Box. Mehr als Farbe. Couchkino. Inspiration für deine Watchlist. Präsentiert von Brillux zu Hause.
Mit Johanna Penzek.
Und Linda Wilmes.
Linda, wir sprechen heute über einen Film, den müssen wir eigentlich gar nicht ankündigen. Es reicht ein Ton, um zu wissen, worum es geht.
Ja, hau raus.
Ich bin der König!
Es ist Titanic.
The one and only.
Erklär kurz für alle Leute, die seit Jahren irgendwie keine Filme mehr in ihrem Leben geschaut haben, worum geht's in diesem Klassiker?
Ja, kurz gesagt geht es um die RMS Titanic, das bis dato größte Passagierschiff der ganzen Welt, und um die Jungfernfahrt von England nach Amerika.
Aber eigentlich geht es ja auch ein bisschen um Liebe. Eigentlich geht es doll um Liebe. Und zwar um die Liebe zwischen Rose und Jack.
Genau. Rose ist eine Adlige aus der ersten Klasse. Und Jack ist ein wirklich, ja, eine arme Kirchenmaus, der irgendwo in der dritten, vierten, fünften Kombüse schläft.
Und der hat sich ja die Tickets quasi so kurz vor Abfahrt noch so schnell unter den Nagel gerissen, hat die sich erspielt. Das heißt, eigentlich könnte der sich überhaupt nicht leisten, mit diesem Schiff zu fahren.
Nein, niemals. Der hat sich die Tickets erspielt, und die zwei lernen sich dann auf der Titanic kennen und auch lieben.
Wo die Liebe hinfällt, kann man da sagen, ne?
Schön.
Also es ist ein tragischer Film. Verfilmt worden ist das Ganze von James Cameron. Und dieser Mann, der hat wirklich eine große Liebe. Nicht nur für Jack und Rose, sondern auch für die Titanic an sich.
Absolut. James Cameron ist fast schon der größte Titanic-Nerd, den ich übrigens neben meiner früheren Nachbarin Susanne kenne, dazu später mehr. Und der ist nämlich insgesamt 33 Mal unten am Meeresgrund bei der Titanic selber gewesen.
Also ist da runtergetaucht?
Er ist da runtergetaucht.
Aber bevor wir jetzt über James Cameron sprechen, ich möchte kurz wissen, was ist mit Susanne?
Ja, die war der größte Fan, den ich bis dato kannte. Also sie hatte den Film auf VHS-Kassette, und ich weiß nicht, wie oft wir ihn gesehen haben, aber es war ja fast schon Ritual, dass ich dann rüber zu ihr gelaufen bin und wir mal wieder Titanic geguckt haben. Und Susanne hat drei ältere Geschwister, sie ist das Nesthäkchen gewesen. Und jedes Mal, wenn eins der Geschwister dann reinkam und gesehen haben, dass wir zwei da sitzen und schon wieder Titanic gucken, dann ist einfach die Tür zugeflogen, die spinnen doch.
Also ihr habt den mindestens so oft gesehen, wie James Cameron runtergetaucht ist zur Titanic.
Ja, mehr. Wirklich mehr.
Und deswegen wollen wir jetzt mit dir als quasi zweite Titanic-Expertin sprechen über den Film Titanic, weil James Cameron, der hat da ja viel geforscht an dieser ganzen Geschichte. Den interessiert ja einiges. Mhm. Und da haben wir uns drei Aspekte für heute rausgesucht, die wir heute besprechen wollen, weil er hat nämlich eine Doku gemacht.
Genau, also grundsätzlich, bevor er Titanic überhaupt gemacht hat, hat er sich wirklich mit jedem kleinsten Detail der Titanic vertraut gemacht, mit der Geschichte. Also der hat sich da richtig reingegraben und hat dann den Film gemacht, 1997 by the way. Und damals war die Technik dann halt so weit, wie sie eben damals war. Und jetzt, knapp 25 Jahre später oder sogar noch ein bisschen länger, hat er sich überlegt, also war das denn wirklich alles so, wie ich das damals in dem Film dargestellt habe? Ich glaube, ich kontrolliere das nochmal, weil ich will ja ganz akkurat sein. Und wie gesagt, er war und ist Titanic-Nerd und hat jetzt gesagt, okay, ich mache eine Dokumentation darüber, ob meine Theorie über meinen Film auch wirklich stimmt. Kann ich das jetzt verifizieren oder nicht?
Und wir gucken uns drei Aspekte aus dieser Dokumentation an. Unter anderem schauen wir uns an, ob es genug Rettungsboote gab, beziehungsweise ob es anders gelaufen wäre, hätte es an mehr Rettungsboote gegeben. Und wir schauen uns den Untergang von der Titanic an. Und das Allerwichtigste, Linda,
ja,
hätte Jack überleben können. Darüber reden wir gleich.
Okay.
Ich hab da eine große Meinung zu, aber ich möchte kurz vorher mit dir über den Untergang reden.
Ja, genau. Die Titanic. Wie ist sie eigentlich gesunken? Also im Film sinkt sie ja über den Bug, streift den Eisberg und fängt dann an, richtig schön unten reinzulaufen. Also das Wasser läuft rein und dann irgendwann, weil es ja schon, das drückt nach unten und irgendwann bricht sie dann hier in der Mitte ungefähr bei 90 Grad durch, klatscht mit voll Karacho auf das Wasser, richtet sich dann aber nochmal ganz groß hoch auf, um dann in die Tiefe zu gehen. Und das hat James Cameron damals sich so überlegt. Und zwar hatte er da eine Theorie, und zwar die Bananentheorie.
Okay.
Ich habe hier mal was mitgebracht. Diese Banane.
Die Titanic als Banane. Sieht man. Okay, steht Titanic drauf, ist die Titanic. Okay.
Exakt. Und die Bananentheorie besagt Folgendes. Ich mache das jetzt mal vor. Die bricht ja in der, also sie sinkt hier über den Bug, über das vordere Stück.
Ja, und die Banane geht unter. Okay.
Genau.
Und hier, stellt sich auf.
Irgendwann hier in der Mitte bricht sie dann ja durch. Sekunde.
Genau so. Dieses Geräusch hat es auch gegeben.
Es hat kurz gekriegt. So, und jetzt ist es ja so, ich muss das untere Teil gar nicht festhalten, weil es halt unten an der Schale noch zusammenhält.
Mhm.
So, und weil das ja schwer ist und zieht, richtet sich das hintere Stück also nochmal komplett senkrecht auf. Und so war es tatsächlich auch, das haben Überlebende berichtet. Und irgendwann, weil das Gewicht viel zu krass ist, bricht es dann ab. Ja gut, irgendwie so bricht es ab und dann geht es unter. So, das hatte er sich überlegt für den Film. Und das wurde jetzt nochmal kontrolliert und zwar
mit Modellen.
Mit Modellen.
Mit so Nachrechnungen. Ne? Also da haben die am PC sich Modelle erstellen lassen, haben richtige Modelle auch gemacht.
Genau, im Pool wurden kleine Schiffchen gebaut, mit Schwämmen gefüllt, mit allem. Also es wurde richtig getüftelt und rumgeschraubt und wirklich ganz viele Experimente gemacht, um dann letztendlich festzustellen, diese Bananentheorie, die bleibt bestehen. Allerdings bricht das Schiff nicht bei 90 Grad. Und knallt dann nochmal mit dem Arsch sozusagen aufs Wasser, sondern es bricht schon bei sage und schreibe 23 Grad auseinander. Und diesen Aufprall gibt es also gar nicht, hält sich natürlich trotzdem noch unten fest und geht dann unter, weil so, wie ich es gerade schon gesagt habe, haben das eben auch Überlebende aus dem Rettungsboot tatsächlich beschrieben.
Also es sei James Cameron gegönnt. Es ist ein bisschen dramatischer in seinem Film, aber so grundsätzlich hat er das genauso gemacht, wie es ist. Und ich stelle mir vor, wie viel Geld da reingeflossen ist, um dann am Ende nochmal zu klären, ob das dann wirklich
ja,
so
ja,
passiert
genau.
ist.
Aber daran erkennt man eben auch so seinen Sinn dafür, das alles nochmal in Frage zu stellen und zu sagen, ich will halt auch wirklich irgendwie wissen, war das so richtig? Und er sagt halt eben, er liegt halb richtig mit seinem Film, weil ne, irgendwo somewhere in between. Wir werden es jetzt auch nie ganz genau wissen, weil darüber gibt es keine Aufzeichnungen, aber zumindest war die Art und Weise wie die richtige.
So, er hat aber noch mehr in Frage gestellt, nicht nur diesen Untergang, sondern auch das mit den Rettungsbooten.
Genau, er wollte wissen, hätten mehr Rettungsboote auch mehr Menschen gerettet? Was denkst du?
Also, weil im Film ist es ja, glaube ich, so, dass es zu wenig Rettungsboote für alle gibt, aber man sagt, naja, das Schiff ist ja eh unsinkbar, deswegen wir brauchen eigentlich, die Rettungsboote sind nur Deko. So, und
genau.
Es gibt auf jeden Fall nicht genug Rettungsboote, um alle Passagiere also in Sicherheit zu bringen. Und deswegen würde ich schon sagen, dass mehr Rettungsboote wahrscheinlich auch mehr Leute gerettet hätten.
Ja, also insgesamt waren 2200 Menschen auf der Titanic. Und wie Rose das auch im Film richtig herausfindet und mit Mr. Andrews darüber redet, waren auf der Titanic nur die Hälfte an Rettungsbooten für diese Masse an Menschen vorhanden. Genau. Und dann wurde das jetzt mal getestet, auch da wieder. Geile Requisite von James Cameron, hat er sich aus dem alten Film einfach mal das Boot geschnappt, was noch da war irgendwo, und hat alles getestet. Wie lange dauert das, so ein Boot wirklich zu Wasser zu lassen? Das muss man ja erst durch 1000 Kurbeln irgendwie vom Deck über Wasser hängen und so weiter. Im Film dauert das insgesamt 2 Minuten, so ein Boot zu Wasser zu lassen.
Mhm.
Bei diesem Test, dieser Nachstellung, dauert es 8:30 und weitere 10, um überhaupt erstmal nach unten zu kommen.
Also 18:30 bis so ein Boot im Wasser ist.
Pro Boot, genau. Und du kannst auch nicht sofort ein Boot nach dem anderen dann ansetzen, weil die müssen ja auch erstmal alle nach unten gehievt werden. Also es ist eine enorme Arbeit. Da mussten mehrere Menschen daran arbeiten, diese Boote überhaupt zu Wasser zu lassen, immer auf einer Höhe zu halten und so. Also das war schon richtig, richtig heftig. Es wurde da übrigens auch getestet, da hat James Cameron dann auch selbst Hand angelegt. Im Film, da wird nämlich ein Boot zu schnell über das andere quasi runtergehievt. Und da ist dann so ein Bootsmann, der mit so einem handelsüblichen Messer versucht, diese Taue durchzuschneiden. Und das ist natürlich auch total dramatisch. Und oh Gott, der muss jetzt hier schnell das Seil lösen. Und das hat er mal probiert, wie lange auch das dauert. Und er hat gesagt, über 10 Minuten, um überhaupt ein Seil mit so einem Kackmesser, was sie ja da damals hatten, überhaupt zu schneiden. Und ja,
also konnte sie dann
6 oder 8 Seile, ja, viel Spaß.
18 Minuten, bis das ins Wasser ist, plus nochmal Seile durchschneiden, je nachdem nochmal 10 Minuten. Okay, also es hätte nicht geklappt, wenn da mehr Boote gewesen wären.
Nein, genau. Also das ist die Conclusion, wenn mehr Boote da gewesen wären, schön und gut, aber man hätte es nicht geschafft, weil nach Adam Riese das zeitlich einfach gar nicht geklappt hätte. Denn wir wissen, nach 2 Stunden 40 war die Titanic einfach schon gesunken. Und man muss natürlich auch sagen, es hat ja auch keiner damit gerechnet, dass sie überhaupt untergeht. Es war ja das unsinkbare Schiff. Und direkt nachdem die Kollision passiert ist, hat ja auch keiner gesagt, ja, da müssen wir jetzt ja aber sofort anfangen zu evakuieren, weil es war ja unsinkbar. So, von daher, die haben viel zu spät angefangen mit der Evakuierung. Und selbst wenn es mehr Boote gegeben hätte, leider nein.
So, Notfallplan schon mal nicht so gut.
Nee.
Aber wir kommen jetzt zu der wichtigsten Frage.
Ja, ich mache mich schon mal klar hier.
Und zwar geht es darum, dass dann natürlich Rose und Jack im Wasser sind und versuchen, sich zu retten. Und dann kriecht Rose auf so eine Tür, die da rumschwimmt im Wasser. Und Jack versucht es auch, er kommt aber dann nicht drauf und hält sich dann nur daran fest und stirbt dann. Eine tragische Szene.
Extrem tragisch.
Ich muss immer weinen dabei.
Ich bin eher wütend, muss ich sagen.
Gut, ja, das fühle ich danach. Erst weine ich, dann bin ich wütend, weil ich bin der Meinung, die Tür ist so groß, da hätten 2 Personen drauf gekonnt.
Natürlich hätten da 2 Personen drauf gekonnt. Also Leute, sind wir mal ganz ehrlich, diese Tür, ja, die war groß genug. Da hätte man nicht nur einmal probieren, oh, ups, ja, oh, klappt nicht. Ja, nee, dann verlassen wir das jetzt auch. Dann bleibe ich hier im Wasser. Ich meine, gut, Jack wollte natürlich einen dicken Macker markieren und sagen, ja, ich bin der Mann, ich halte das aus. Ja, eben nicht.
Nee, hat er nämlich nicht geschafft. Nee. So, aber James Cameron hat sich, nachdem wirklich alle Fans gesagt haben, da hätten doch 2 auf diese Tür gekonnt, hat sich das nochmal angeguckt,
genau,
ob das vielleicht doch funktioniert hätte.
Ganz genau. Und auch da wieder, die gleichen Bedingungen wurden hier geschaffen. Es wurde ein Pool errichtet, ein eiskalter Pool. Apropos, da fällt mir gerade ein, die Leute mussten sich ja irgendwie warm halten bei dieser Eiseskälte. Deswegen haben die da auch so oft Brandy getrunken. Möchtest du einen Brandy?
Gerade nicht, aber ich danke dir. Es gibt eine Person im Film, das ist mir vorher noch nie aufgefallen, aber seitdem ich den mit dir geguckt habe, diesen Film.
Tja.
Seitdem ist mir das auch gefallen, dass es da wirklich eine Person gibt, die wirklich nonstop Brandy trinkt.
Ja, ich glaube auch, die einzigen Textzahlen sind irgendwie so, na, dann können wir ja jetzt alle einen Brandy trinken oder vielleicht noch einen Brandy.
Ja, das stimmt. Also, Jack hatte keinen Brandy im Wasser.
Er hatte keinen Brandy, er hatte auch keine Schwimmweste leider, so wie Rose. Rose war sowieso ein kleines bisschen besser ausgestattet, sie hatte diesen Wollmantel und die Weste und ja, wurde dann halt eben da auf dieses Teil drauf gehievt. Und dieser Test sah dann halt eben auch vor, die gleichen Bedingungen zu schaffen, wie halt eben auch da vorhanden waren. Und zwar wurde jegliche Position getestet. Liegend, stehend, sitzend, nur der eine, nur der andere. Die hatten auch die gleichen Klamotten an wie im Film. Also es wurde wirklich extrem detailgetreu hier alles geprüft, auch mit einem Arzt dabei, weil das Wasser war ja sehr kalt. Alle standen kurz vorm Kälteschock. Oh. Und genau, und da wurde dann eine einzige Position herausgefunden. Und in der hätte Jack überleben können. Okay. Was glaubst du, welche war das?
Also die müsste ja diese Tür irgendwie ausbalanciert haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn sich beide so gleichzeitig auf die Tür so draufgedrückt haben und damit Bauch drauf gelegen hätten, dass es dann nicht untergegangen wäre vielleicht?
Ja, klingt logisch, war es aber nicht. Nee, es war tatsächlich so, dass beide auf dieser Tür oder auf diesem Stück Holz hätten aufrecht sitzen müssen. Das wäre nämlich quasi das über Das hätte das Überleben gesichert, weil man mit dem Oberkörper außerhalb des Wassers wäre. Und der Körper hätte dann einfach enorm angefangen zu zittern. Und dieses Zittern, also diese natürliche Reaktion in dieser Überlebenssituation, hätte Jack auf jeden Fall mehr Zeit gegeben. Und wir wissen ja, mit mehr Zeit hätte er vielleicht auch mit Rose dann ins Rettungsboot steigen können.
Ja, James Cameron, wir hätten gerne eine Neuverfilmung. Wo Jack überlebt, ja? Okay.
Ja, oder wo die sich einfach nicht so doof anstellen und nach dem ersten Mal aufgeben. Also das hat mich wirklich, also da habe ich auch gedacht, nee, das geht besser.
Gut, von diesen ganzen wirklich wissenschaftlichen Untersuchungen gehen wir jetzt aber nochmal zu einem anderen Thema im Film, und zwar zu der Musik. Gemacht wurde die von James Horner. Und James Cameron und James Horner, die beiden hatten ein bisschen Stress vorher, bevor der Film fertiggestellt wurde, hatten Funkstille, haben nicht miteinander geredet, und dann hat er sich trotzdem noch überzeugen lassen und hat dann 3 Wochen, bevor der Film fertiggestellt wurde, noch schnell mal die Musik irgendwie rüberkomponiert und hat das auch wirklich gut gemacht. Der Mann kann einiges. James Horner hat unter anderem Braveheart gemacht, der hat Alien gemacht, Star Trek 2 hat er auch gemacht. Und wenn ihr euch diese Filme anhört, dann könnt ihr auch hören, der hat so eine gewisse Viertontechnik. Da ist so ein Motiv, das kommt in all seinen Kompositionen vor. Das ist dann immer so ein bisschen ähnlich. Das fand ich sehr interessant, als ich das gelesen habe und mir alles nochmal angehört.
Ja, aber finde ich auch schön, dass man irgendwie so eine persönliche Handschrift überall nochmal mit reinbringt.
Ja, wir hören mal rein. Dass der Eisberg bei dieser Musik nicht geschmolzen ist, das ist auch ein Wunder.
Ja, vor allen Dingen, das ist ja direkt am Anfang des Films. Ich finde, da ist direkt irgendwie schon klar so, boah, es ist irgendwie so ein Epos. Ich weiß auch nicht, irgendwie versetzt einen das direkt in so eine Stimmung von, hier passiert was Krasses irgendwie. Ne?
Hat James Horner gut hinbekommen. Es gibt aber noch einen anderen Song in diesem ganzen Film, der ist mir gar nicht so krass aufgefallen, aber dir total. Und du hast die ganze Zeit gesagt, da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Erklär warum.
Ja, und zwar ist das ein Song, den Jack Rose da in dieser epischen Szene vorne an der Reling ins Ohr flüstert oder ins Ohr singt sozusagen. Und der heißt Oh Josephine in My Flying Machine. So, und dieser Song, das ist ja total beiläufig. Man konzentriert sich da ja auf diesen sich anbahnenden Kuss. Aber der Song, der ist mir natürlich aufgefallen, den singt Rose ganz, ganz, ganz am Schluss, wo sie halt auf dieser Tür, auf diesem Holzstück treibt, schon völlig im Delirium ist von der Kälte und eigentlich nur noch wahrscheinlich sich irgendwie beschäftigen will. Und da singt sie diesen Song eben auch nochmal. Und das Coole ist, der Song, der ist tatsächlich von 1910, den gibt's wirklich. Der ist also detailgetreu und passend zur Zeit da eingebettet worden.
Weil die Titanic ist ja 1912 gesunken. Und genau. Wenn es 1910 den Song schon gab, dann hätten die den auch kennen können.
Genau, hören wir mal rein. I'm Josephine in my flying machine. Going up, she goes, up, she goes. Balance yourself like a bird on a beam in the air. Ja, echt cool, weil in dem Lied geht es um einen Mann, der seine Freundin in sein eigenes Flugzeug einlädt. Und das Fliegen war ja damals einfach noch überhaupt kein Alltag. Das war schon irgendwie was Besonderes. Und es steht in dem Sinne ja auch einfach für Freiheit, für irgendwie sich frei machen von allem, irgendwie für Ausbruch aus der Realität. Und genau das ist ja letztendlich auch Jack für Rose. Ein Ausbruch aus ihrem Käfig, aus ihrer Realität, in der sie gefangen ist. Und ja, irgendwie ein ganz schönes Detail.
Also das ist auf jeden Fall ein Film, der auf unsere Watchlist gehört. James Cameron ist ein Regisseur, der hat sich richtig viel Mühe gegeben bei dem Film. Und wir haben drüber gesprochen, ist jedes Mal, wenn man den neu guckt, fallen einem neue Sachen auf, wie dieser Song. Vielleicht entdeckt ihr ja auch noch irgendeinen Song, wo ihr sagt, ach guck mal, ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Oder ihr entdeckt noch so ein kleines Detail wie dieses Messer, mit dem er da diese Boote absäbelt und denkt, hätte das wirklich funktioniert? Also es gibt so viel noch in diesem Film zu entdecken und jedes Mal, wenn man den wieder schaut, auch einfach was Schönes zu sehen. Auch was Trauriges. Man muss damit natürlich klarkommen, dass auch bei mir fließen immer die Tränen. Aber ich finde, das kann man sich auch gut mal geben. Auch 3 Stunden lang.
Auf jeden Fall ist irgendwie so ein Evergreen, ist was fürs Herz, ist actionreich. Es ist natürlich sehr lang, also so für so einen perfekten Herbstabend, aber ideal geeignet. Und ja, ich bin gespannt, ob ich jetzt Susanne auch so ein bisschen überraschen konnte mit so ein paar Fakten, die sie noch nicht wusste. Schreib mir gerne mal, Susanne.
So Leute, wir gehen jetzt erstmal in die Sommerpause.
Aber keine Angst, wir sind schon dran im Hintergrund an der nächsten Staffel und wir haben schon ganz viele Leute, die euch erzählen wollen, wie sie wohnen.
Und das alles seht und hört ihr ab dem 23.07.
Bis dahin könnt ihr aber noch alle eure Lieblingsfolgen nochmal hören.
Brillux. Mehr als Farbe.